Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mit dem Wochenspruch aus Lukas 9, Vers 62 darf ich uns alle heute Morgen zum Gottesdienst ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich Prädikant Thomas Kretz. Schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank für deinen Dienst heute Morgen. Abzukündigen ist noch Folgendes. Nach einer kleinen Pause startet die CVJM-Mini-Mäusegruppe jetzt wieder ihr Treffen. Die Treffen finden nun montags von 15.30 Uhr bis 17 Uhr statt. Also die Minimäuse montags 15.30 Uhr bis 17 Uhr hier in der Kirche. Und um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis beides hier in Medenbach. Am Dienstag um 16.30 Uhr ist Konfirmandenunterricht, Mittwoch 19 Uhr Kirchenvorstandssitzung und auch um 19 Uhr ist Passionsandacht in der evangelischen Kirche in Mademühlen. Herzliche Einladung dazu. Am Donnerstag um 19 Uhr CVJM Tischtennis hier in Medenbach. Freitag 9 Uhr Bibelwalking Treffpunkt Hofgut Neustadt. 17.30 Uhr CVJM Jungschar und um 20 Uhr CVJM Florball, beides in Breitscheid. Der Männerkreis trifft sich mit den angrenzenden Männerkreisen der Nachbargemeinden Liebenscheid, Neukirch, Rabenscheid und Langenauber. Das Treffen findet um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Rabenscheid statt. Die Abfahrt ist für 17.30 Uhr am evangelischen Gemeindehaus in Breitscheid geplant. Nähere Infos können aus dem Gemeindebrief noch entnommen werden. Dann ganz herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach, die Prädikantin Silke Pauli mit uns feiern wird. Die Kindergottesdienste in Breitscheid und Medenbach treffen sich am nächsten Sonntag ebenfalls um 11 Uhr. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag war für die eigene Gemeinde erbeten und betrug 39 Euro. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte erbitten wir für die inklusive Gemeindearbeit. Inklusion heißt, allen Menschen eine gleichberechtigte, gleichwürdige und voraussetzungslose Teilhabe am gesellschaftlichen und kirchlichen Leben zu ermöglichen. Kollektenmittel werden zum Beispiel für die Fortbildung von Predikanten in der Verkündigung in leichter Sprache, als Zuschüsse für Kirchengemeinden mit erhöhtem Assistenzbedarf im Konfi-Unterricht oder sonstigen Freizeiten zur Verfügung gestellt. Hier endet meine Abkündigung. Lasst uns nun Lied Nummer 331, 1, 2 und 5 zusammen singen.
von meiner Seite einen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, mit euch Gottesdienst zu feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der dich in seiner Liebe und Treue stets hält. Amen. Wir wollen Gott anbeten mit den Worten des Psalms 57, das ist die Nummer 728, und ich bitte euch, die eingerückten Verse zu übernehmen. Unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht. Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Verzehrende Flammen sind die Menschen und ihre Zungen scharfe Schwerter. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Leuten. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Kommt, lasst uns diesen Herrn anbeten. Den Vater und den Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Herr, ich komme vor dich, um mich ganz zu öffnen. Ich lege alles ab, was mich belastet, und richte meinen Blick auf dich. Meine Sorgen, meine Ängste, meine Schuld und Schuldgefühle, die Last meiner Fehler gebe ich in deine Hände. Erbarm dich über mich und nimm all das, was mich quält. Lass mich spüren, wie du für mich sorgst, wie du mich umhüllst mit deiner Liebe und Gnade. Befreie mich von allem, was mich niederdrückt. Und lass Negatives seine Macht über mich, meine Gedanken und mein Leben verlieren. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Beste. So spricht der Herr, dein Gott, zu dir, aber die auf den Herrn harren, empfangen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie gehen und nicht müde werden. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Gott in der Höhe. Der Herr sei mit euch. Wir hören jetzt die Schriftlesung.
Guten Morgen. Ich lese uns aus Hoffnung für alle Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Überschrieben mit Nachfolge duldet keinen Aufschub. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, Aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Komm, folge mir nach. Er erwiderte: Ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will mit dir kommen, Herr. Erlaube mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus: Wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen.
Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bezeugen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied 316, die Strophen 1 bis 5, Lobe den Herrn. Selig sind, die Gottes Liebe begreifen und von dieser Liebe zunehmend ergriffen und folgenreich verändert werden. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag trägt den Namen Oculi. Und das kommt aus dem Psalm 25, wo es heißt, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Es ist ein leiser, aber entschiedener Satz, kein frommer Überschwang, sondern eine Blickrichtung. Wir sind mitten in der Passionszeit. Und Passionszeit heißt, wir gehen mit Jesus. Wir schauen auf ihn, auf seinen Weg nach Jerusalem, auf sein Leiden, auf seine Kreuzigung und Auferstehung. Und genau in diese Situation hinein, in diese Bewegung hinein, wird dieser Predigttext gesetzt. Jesus ist unterwegs. Er ist nicht mehr in Galiläa, nicht mehr zwischen Wundern und Begeisterung, sondern mitten auf den Weg, der ihn ans Kreuz bringt. Und in diese Situation hinein spricht er diese Texte über die Nachfolge. Oculi, meine Augen sehen auf den Herrn. Wen sehen wir, wenn wir auf Jesus schauen? Sehen wir einen religiösen Lehrer, ein moralisches Vorbild, dem wir nacheifern? Sehen wir einen geistlichen Motivator? Oder sehen wir den, der aus Liebe für uns Menschen diesen Weg nach Jerusalem geht, im Wissen, was ihn erwartet? Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Und Lukas schreibt einige Verse zuvor, dass er sein Angesicht fest darauf richtete. Das ist keine beiläufige Notiz, sondern macht deutlich, dass Jesus sehr wohl wusste, was ihn dort erwartet. Ablehnung, Hass, Spott und schließlich sein Tod. Das ist entscheidend, denn Nachfolge wird hier nicht zwischen Wundern und Begeisterung beschrieben, sondern im Schatten des Kreuzes. Wer ihm folgt, folgt keinem Erfolgsmodell, sondern dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und darin liegt die erste Zumutung dieses Textes. Wir orientieren uns ja gern an Stärke, an Stabilität, an tragfähigen Konzepten, auch in unserem Glauben. Wir wünschen uns eine Spiritualität, die uns immer trägt, die uns vor allem bewahrt, die nicht brüchig werden kann. Und das berührt einen empfindlichen Punkt in uns. Denn Nähe zu einem Leidenden entzieht Kontrolle. Wer einem Starken folgt, der fühlt sich sicher. Wer einem Leidenden folgt, der verliert diese Sicherheiten. Aber hier müssen wir sehr sorgfältig hören, was der Text sagt. Jesus sagt nicht, rettet euch durch Nachfolge oder beweist eure Liebe durch Nachfolge. Er ruft in seine Nähe, auf seinen Weg, der ans Kreuz führt. Der Weg nach Jerusalem ist zuerst sein Weg. Das Kreuz ist zuerst sein Kreuz. Alles, was Nachfolge bedeutet, steht unter diesem Vorzeichen des Kreuzes und der Auferstehung. Der Ernst liegt also nicht in einer moralischen Anspannung, sondern darin, dass Gott handelt. Und wenn Gott handelt, wird es ernst. Nicht im Sinne des Drucks, sondern im Sinne der Wirklichkeit. Das Reich Gottes ist kein religiöses Zusatzprogramm, es ist Gottes Eingreifen. Wer hineingerufen wird, steht vor einer Entscheidung, die das ganze Leben betrifft. Und hier beginnt der rote Faden. Nachfolge ist keine Selbststeigerung aus eigener Kraft, sondern Nachfolge ist die Antwort und die Folge auf die zuvor erfahrene Liebe Gottes. Auf dem Weg nach Jerusalem tritt der Erste zu Jesus und sagt: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Das ist ein schöner Satz, vorbehaltlos, aber auch eine gefährliche Aussage, nämlich dieses Ich will. Er sagt nicht: Herr, wenn du willst, trage und führe mich, sondern ich will. Das Problem ist auch nicht der Wille an sich, aber hier verschiebt sich etwas Entscheidendes, nämlich die Initiative geht hier vom Menschen aus. Der innere Motor zum Antrieb liegt im Menschen, in seiner Begeisterung. Jesus antwortet nicht mit Lob, sondern er antwortet mit einem Bild. Er sagt: Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist Heimatlosigkeit. Wer mit Jesus geht, verliert die Illusion gesicherter Räume. Und warum diese Ernüchterung? Weil eben Nachfolge nicht allein aus Begeisterung geboren wird. Gefühle sind wie die Wellen im Meer. Sie kommen, sie gehen. Und gerade dann, wenn es schwer wird, wenn Druck kommt, wenn Leiden kommen, wenn Zweifel kommen, dann merken wir, wie schnell diese Anfangseuphorie in eine Nüchternheit überschlägt. Anfangseuphorie erzeugt nämlich oft Selbstüberschätzung. Man identifiziert sich mit einem Idealbild und dann wird man ganz radikal und sagt: Ich glaube, ich gehe, ich tue. Und wenn man dann merkt, dass man das auf Dauer gar nicht durchhalten kann, dann erschöpfen wir als Nachfolger, weil wir an der falschen Wurzel sind, in uns selbst, in unserer Kraft und nicht aus der Liebe Gottes heraus. Das ist die Frömmigkeit der Selbstüberschätzung. Sie meint es ernst, aber sie rechnet nicht mit der eigenen Bedürftigkeit. Jesus zerstört nicht diese Nachfolge, aber er zerstört die Illusion, dass Nachfolge aus eigener Kraft entstehen könnte. Das Evangelium beginnt nicht mit unserer Entschlossenheit, nicht mit unserem Ich, sondern mit Gottes Liebe und mit Gottes Ruf in die Nachfolge. Wo ich aufhöre, mich selbst führen zu wollen, dort werde ich geführt. Wo ich aufhöre, mein eigenes Leben tragen zu wollen, dort werde ich erkennen, wie Gott es trägt, wie er mich trägt. Beim zweiten geht die Initiative von Jesus aus. Er sagt: Folge mir nach. Kein allgemeiner Appell, sondern ein ganz persönlicher Ruf in die Beziehung. Und sofort kommt wieder ein zuvor, ein zuerst. Herr, erlaube mir, dass ich zuvor meinen Vater begrabe. Das ist kein offener Widerstand, das ist etwas sehr Anständiges. Es ist etwas Pflichtbewusstes. Ein Vater zu beerdigen war heilige Verpflichtung. Und gerade deshalb ist diese Aussage von Jesus so entlarvend. Denn das zuerst ist selten etwas Sündiges. Es ist meistens etwas Verständliches, Vernünftiges und Verantwortliches. Und so funktioniert oft auch unsere innere Logik. Dass wir uns nämlich sagen: Zuerst muss ich innerlich stabil sein. Zuerst müssen meine Fragen geklärt sein. Zuerst muss meine Schuld bewältigt sein. Zuerst muss mein Leben wieder ordentlich sein. Immer dieses zuerst. Es klingt wie eine ehrliche Bedingung, aber es ist oft ein Aufschub. Und hinter diesem Aufschub steckt eben das Bedürfnis nach Kontrolle. Wir möchten vorbereitet sein, aufgeräumt. Wir möchten wissen, wie es weitergeht. Wir wollen doch nicht unaufgeräumt vor unserem Gott stehen. Doch genau darin liegt die Täuschung. Wenn wir warten, bis in unserem Leben alles sortiert ist und wir uns dann erst vorbehaltlos dieser Liebe Gottes anvertrauen, dann werden wir es nie wirklich tun. Denn unser Leben auch als Christen bleibt brüchig. Während wir zuerst sagen, bringen wir uns selbst in eine Wartestellung hinein. Jesus Wort, lass die Toten ihre Toten begraben, wirkt schroff. Das ist gar keine Frage. Aber es ist kein Mangel an Mitgefühl. Jesus verachtet keine Bindung, aber er durchbricht eine falsche Priorität, die Menschen sich setzen. Er sagt damit, es gibt einen Ruf, der nicht auf den perfekten Zeitpunkt wartet. Es gibt Leben, das jetzt beginnt, nicht nach abgeschlossener Selbstklärung. Geistliches Leben entsteht nicht am Ende unserer Selbstoptimierung, dass wir alles in den Griff bekommen, sondern dass wir uns in unserem Unfertigen dieser Liebe Gottes, diesem Gott, diesem Jesus Christus immer wieder erneut anvertrauen. Jesus sagt nicht, ordne erst dein Leben, dann kannst du kommen, sondern er lädt dich ein, komm mit allem, was in deinem Leben nicht gut ist, was dich belastet. Ich werde dein Leben ordnen. Ich werde es ausrichten. Nachfolge ist keine Leistung aus eigener Anstrengung, sondern Teilhabe an der Liebe und Kraft Gottes. Okuli heißt, unsere Augen sehen auf den Herrn, nicht auf den richtigen Zeitpunkt. Und vielleicht liegt hinter unseren oft vorhandenen Aufschüben ja diese subtile Angst, wenn ich ihm alles anvertraue, dann könnte ich vielleicht die Kontrolle verlieren. Doch Nachfolge, liebe Gemeinde, beginnt genau dort, wo wir die Kontrolle loslassen, wo Vertrauen entsteht. Vertrauen in das Gutsein Gottes, in seine Güte. Der Erste wollte aus eigener Kraft für Christus leben. Der Zweite wollte sein Leben erst später wirklich vollkommen anvertrauen. Und nun zeigt sich beim Dritten, wie sehr unser Herz gleichzeitig vertrauen will, aber immer noch gebunden ist. Der Dritte tritt auf. Auch er sagt nicht nein, sondern er sagt, ich will dir nachfolgen, Herr. Aber erlaube mir doch zuvor, Abschied zu nehmen von meiner Familie. Wieder dieses Aber, wieder dieses Zuvor. Doch hier geht es nicht um eine Pflicht, sondern hier geht es um Bindung, um Zugehörigkeit. Abschied nehmen ist doch selbstverständlich von der eigenen Familie, von dem, was einem vertraut und wichtig ist. Und doch antwortet Jesus hier wieder mit einem Bild. Wer seine Hand an den Pflug legt und nach hinten schaut, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Damit ist nicht gemeint, du bist nicht würdig des Reich Gottes, sondern dass das Reich Gottes, die Liebe Gottes, sich in deinem Leben nicht so entfalten kann. Warum ist das so? Das wissen wir doch alle. Wir alle sind beeinflusst und geprägt von unserer Vergangenheit, von all dem, was hinter uns liegt, von all den negativen Erfahrungen, von Ungerechtigkeiten, die wir erfahren haben, von eigener Schuld, von Schuldgefühlen, was es auch sei, von Minderwertigkeitskomplexen. All das bindet uns. Und wenn wir nach hinten schauen, dann liegt die Zukunft nicht mehr vor uns, sondern hinter uns. Und Gott möchte, dass wir nach vorne schauen, dass wir uns nicht binden lassen von dem, was das Leben schwerer macht, sondern dass wir auf ihn schauen, auf ihn und seine Liebe. Das Alte, wenn es nicht schlecht ist, mag Identität geben. Es ist vertraut, auch wenn es nicht vollkommen ist. Es ist bekannt, da fühlt man sich sicher. Wenn wir mit Jesus aber gehen, verlieren wir diese Kontrolle, diese Sicherheit und sind eingeladen zum Vertrauen, dass er unser Leben ordnet, dass er alles gut wird. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, schaue nicht nach hinten, denn wer nach hinten schaut bei einem Flug, der wird erleben, dass es Furchen nach rechts und nach links gibt, sondern folge mir nach, mache mich zum Zentrum deines Lebens. Dann wirst du nicht verlieren, sondern du wirst gewinnen. Es ist wichtig, dass wir dieses Wort vom Kreuz richtig verstehen. Denn es ist nicht damit gemeint, du musst dich selbst zerstören. Du musst dich auslöschen. Du musst alles abstreifen, was dich ausmacht. Du musst hart kämpfen. Das Kreuz Jesu ist keine Vernichtung der Person, sondern Vernichtung all dessen, was uns fernhält von einem erfüllten Leben in seiner Liebe. Alles, was uns belastet, was wir mit uns tragen, was wir nachtragen, all das sollen wir loslassen. Sonst sind wir nicht geschickt für das Reich Gottes. Dann kann sich die Liebe Gottes in uns nicht so entfalten, weil wir unsere Gedanken nicht diesem Gott widmen und seiner Liebe, sondern uns permanent mit Belastendem, was uns bindet, weiterhin beschäftigen. Ein Pflug braucht eine klare Ausrichtung. Nicht Perfektion, nicht Stärke, aber eine klare Richtung. Okuli heißt, ich schaue auf den Herrn. Es heißt, ich lasse meine Zukunft hinter mir. All das Belastende, all das, was mir so sehr zu schaffen macht. Ich schaue nicht zurück, sondern nach vorne. Und ich weiß, dass uns das allen sehr schwer fällt. Denn immer wieder kommen Erinnerungen in uns hoch. Aber hier können wir bewusst sagen, ich lenke meine Gedanken auf das Gute, auf die Liebe Gottes und nicht auf das, was ich einst erlebt habe in der Vergangenheit. Und so führen uns diese drei Begegnungen Schritt für Schritt weg, weg von der Selbstüberschätzung, weg vom Aufschub, weg von den inneren Bindungen, die uns festhalten wollen. Wenige Verse zuvor sagt Jesus durch Lukas, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich. Manche hören darin, dass sie ihre Bedürfnisse unterdrücken müssten, dass sie nicht die Freuden dieses Lebens genießen dürften, dass Christsein nur dann echt ist, wenn es wehtut. Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint. Das Kreuz auf sich nehmen heißt, all das loslassen, was uns im Wege steht, diese Liebe Gottes tiefer zu erkennen, zu verinnerlichen, damit sie sich in uns entfalten kann. Das Kreuztragen ist keine fromme Selbstquälerei. Es ist auch kein Beweis unserer Ernsthaftigkeit, sondern es ist Hingabe. Hingabe all dessen, was Gott verändern möchte, damit das Gute in uns entsteht. Kreuztragen heißt nicht, imitiere das Leben Jesu, strenge dich an, aus eigener Kraft ein guter Christ zu sein, sondern lass los all deine Vorsätze und erkenne dann, was die Liebe Gottes in deinem Leben verändert, wie sie dich trägt, wie sie dich führt, auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn es Umwege geben mag. Gott hat sich vorgenommen, dass er mit jedem von uns an sein Ziel kommt. Ob du dabei fällst, ob du dich bewusst abwendest, es spielt überhaupt keine Rolle. Du wirst an das Ziel kommen, das Gott für dich im Sinne hat. Und das ist etwas zutiefst Befreiendes. Wir müssen nicht Christus tragen. Er will uns tragen. Wir dürfen loslassen, aus eigener Kraft Frömmigkeit zu produzieren, sondern uns einfach von ihm lieben lassen. Das ist Nachfolge. Nicht, dass ich in den Mittelpunkt, sondern dass du. Und dabei verlieren wir nicht das Ich, sondern in seiner Liebe, in diesem Du, kommt unser wahres Ich erst wirklich zur Entfaltung. Nach all diesen ernsten Worten über Verzicht und über das Kreuz darf eben kein falscher Eindruck bei uns bestehen bleiben. Wenn wir nur hören, folge kompromisslos, dann entsteht leicht ein Leistungsglaube. Dann wird Nachfolge zur Last, neben all den Lasten, die wir doch sowieso täglich mit uns tragen und denen wir ausgesetzt sind. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 4 und 5, bleibt in mir und in meiner Liebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Frucht entsteht. Frucht kann man nicht machen aus eigener Anstrengung. Sie entsteht, wenn wir mit der Wurzel verbunden sind. Und diese Wurzel ist die Liebe Gottes. Sich in allen Lebenslagen von dieser Liebe zu verstehen. Wenn du gefallen bist, wenn du merkst, was auch für ein grausames Potenzial auch als Christ noch in dir steckt, wenn du schuldig geworden bist, wenn du versagst, wenn du wieder merkst, dass du immer noch nicht vollkommen bist, dann sollst du dich von seiner vergebenden Liebe her verstehen, nicht in die Selbstverdammung, in die Selbstverurteilung und in die Anklage hineinfallen, nicht sagen, Ärmel hochkrempeln, jetzt werde ich ein besserer Christ, sondern wissen, du trägst mich, deine Liebe hält mich. Du kannst Gott gar nicht enttäuschen, denn eine Täuschung setzt voraus, dass Gott sich täuschen würde. Gott kennt uns aber in- und auswendig. Er sieht dein ganzes Leben von deiner Geburt bis zu dem Zeitpunkt, wo du abberufen bist, schon längst vor sich. Und er hat sich nicht nur entschieden, dich zu lieben, sondern er liebt dich. Denn Gottes Liebe ist sein Wesen. Es ist nicht so, dass Gott lieben und hassen könnte und er sich einfach nur entschieden hätte. Sein ganzes Wesen ist Liebe. Und von dieser Liebe kann dich nichts trennen. Niemand. Weder deine Schuld, noch dein Versagen, noch irgendeine andere Macht. Nachfolge heißt, in dem Wissen dieser Liebe zu leben. Nicht Selbstliebe zu Gott produzieren. Das geht überhaupt nicht. Du kannst Gott nicht aus eigener Kraft lieben. Denn Liebe ist ein Beziehungsgeschehen und immer Antwort auf zuvor empfangener Liebe. Du kannst auch kein Vertrauen aus dir selbst erzeugen. Vertrauen entsteht, wenn ein Mensch sich zuvor als vertrauenswürdig offenbart. Deine Liebe zu Gott ist immer Folge davon, dass du mehr erkennst, wie sehr er dich liebt. Das führt in die Anbetung, das führt in die Faszination. Warum spricht Jesus hier so ernst von der Nachfolge? Nicht, weil es um Heil oder Verlust des Heils geht, sondern weil es um dein Leben geht. Weil es darum gehen soll, dass dieses Heil, diese Rettung, die dir längst zugesprochen ist, sich mehr und mehr in deinem Leben verwirklichen kann. Dass die Liebe Gottes immer mehr Raum in deinem Leben findet. Dass sie dich heilen kann an den Wunden, die du selbst nicht heilen kannst. Dass sie in die dunklen Räume hineinstrahlt, an die du dich selbst nicht mehr herantraust. Deswegen ist hier so ein Ernst in dieser Rede von Jesu. Nicht um Angst zu machen, sondern um einzuladen, ich bin derjenige, der dich trägt. Ich bin derjenige, der dich führt. Nur in meiner Liebe wirst du aufblühen und wirst du all das finden, was wirklich dein Leben bereichert. Nachfolge ist immer Folge davon, zunehmend diesem Gott zu vertrauen, sich in seiner Liebe auszuruhen, loslassen alle falsch verstandene Frömmigkeit, allen Krampf, allen Druck, sich einfach fallen lassen in diese Liebe. Und das fällt uns oft so schwer. Nachfolge ist ein Geschenk, genau wie der Glaube. Und Gott lädt dich heute und jeden Tag dazu neu ein. Komm in meine Liebe. Lass dich von mir lieben. Gib mir all deinen Hass, dein Groll über irgendwelche Menschen, deine Wut, weil jemand ungerecht zu dir war. Gib mir deine Enttäuschung, deine unerfüllten Sehnsüchte, deine Träume. Ja, und Gott lädt dich sogar dazu ein, gib mir auch deinen Hass auf mich. Deine Wut, dass ich nicht alle deine Gebete so erhört habe, wie du es dir gewünscht hast. Gib mir alles, ich sehe es längst und ich liebe dich. Und Gott bittet dich nicht darum, weil er bedürftig wäre, sondern weil es uns so unglaublich gut tut, all diese Lasten loszulassen. In dem Wissen seiner Liebe. Keine Anklage, keine Verdammnis, nur Liebe. Amen. Wir singen das nächste Lied. 332, die Strophen 1 bis 4, lobt froh den Herrn. Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, du rufst uns in deine Nachfolge, nicht als Last, sondern als Einladung zum Leben. Du kennst unsere Herzen. Du weißt, wie leicht wir uns selbst zum Maßstab machen, wie schnell wir uns vergleichen, uns antreiben und unter dem Druck unserer eigenen oder den Erwartungen anderer stehen. Darum bitten wir dich, befreie uns von der Last, uns selbst tragen zu müssen. Lass uns lernen, aus deiner Liebe zu leben und deiner Gnade zu vertrauen. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich erschöpft fühlen vom Versuch, ihr Leben aus eigener Kraft zu ordnen oder ordnen zu müssen. Schenke ihnen Menschen, die sie begleiten, und lass sie erfahren, dass dein Ruf kein Druck ist, sondern eine Einladung in deine befreiende Liebe. Wir bitten dich für alle, die gerade durch schwere Zeiten gehen, durch Krankheit, Abschied, Trauer oder Angst. Sei du ihnen Halt und Hoffnung. Lass sie spüren, dass sie in dir getragen sind. Wir bitten dich auch für alle, deren Leben ruhig und unspektakulär verläuft. Für Familien, für Menschen in Arbeit und Verantwortung, für alle, die ihren Alltag treu gestalten. Lass sie erkennen, dass auch dieser Weg ein Ort deiner Nachfolge ist, ein Leben, das aus deiner Liebe wächst. Wir bitten dich für deine Kirche in dieser Welt. Bewahre sie davor, Menschen unter Druck zu setzen. Lass sie ein Ort sein, an dem deine Liebe und Gnade größer ist als menschliche Leistung und an dem Menschen lernen, aus der Verbindung mit dir zu leben. Und wir bitten dich für uns selbst. Richte unsere Augen immer wieder auf dich. Bewahre uns davor, uns im Kreis unserer Selbstbemühung zu drehen. Lehre uns, bei dir zu bleiben. Denn du bist der, der uns ruft, der uns trägt, der uns Kraft gibt und das Leben schenkt. Dir vertrauen wir unser Leben an, mit allem, was in uns vorgeht. Heute und an jedem neuen Tag. Wir wollen gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen zum Abschluss das Lied 171, die Strophen 1 bis 4, Bewahre uns Gott. Ich möchte uns den Segen Gottes noch zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht und schenke dir seinen Frieden. Der Herr Jesus Christus, der uns ruft und vorangeht, befreie dich von dem Druck, dich selbst zu tragen. Er schenke dir Vertrauen, wo du unsicher bist. Ruhe, wo du dich selbst antreibst. Hoffnung, wo dein Herz unruhig ist. Der Heilige Geist richte deine Augen immer wieder auf diese Liebe Gottes. Und so segne dich dein dich liebender Gott. Amen.